Genau. Jetzt gucken wir mal, wer hat am ersten den Text aufgeschlagen? Johannes 13, 34, 35. Habt ihr jemand schon?
Ja.
Lese es doch mal vor.
Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.
Vielen Dank. Also, das habe ich bewusst an Anfang gesetzt, weil, dass wir die Bibel so schnell aufschlagen können, das ist gar nicht so selbstverständlich. Also, am Anfang sind die Texte alle am Stück geschrieben worden. Und möglichst nah beieinander, weil die Schriften so teuer waren, weil das Pergament so teuer war. Deswegen alles so nah wie möglich ineinander geschrieben worden. Und erst 1205 hat dann jemand angefangen, in Kapiteleinteilung zu machen. Versteht ihr? Dass man jetzt findet Kapitel 13 und da den Text dann finden kann, das ist was ganz, ganz Tolles. Und noch stärker ist, wenn es um die Verseinteilung ging. Also ihr müsst euch vorstellen, die sind alle immer am Stück geschrieben worden. Also da war keine Pause dazwischen, dass man weiß, jetzt fängt da ein neuer Vers an oder sowas, sondern alles so eng wie möglich zusammengeschrieben worden. Und die Masoreten, das waren jüdische Gelehrte, die haben dann schon mal angefangen, im Alten Testament so ein bisschen Unterscheidung zu machen, dass man das besser finden kann und auch besser überprüfen kann. Und 1555 ist dann die ganze Bibel mit Versen unterteilt worden. Sonst hätte keiner von uns den Text so schnell gefunden, sonst hätten wir erstmal ganz lang gesucht, gelesen. Der Vorteil wäre gewesen, dass wir den Zusammenhang dadurch im Blick bekommen haben. Zusammenhang machen wir jetzt mal ganz, ganz groß. Dieses Jahr ist die Jahreslosung, Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Und wir haben jetzt für die ersten Monate im neuen Jahr ja so ein bisschen Texte rausgesucht, was alles neu ist jetzt schon. Und das Interessante ist ja, der Bibeltext, der für heute vorgegeben ist, der handelt davon, dass es ein neues Gebot gibt. Ein neues Gebot, und dieses neue Gebot hat ein großes Thema: Liebe. Und das Interessante, die neue Welt, die schafft Gott ganz allein. Aber bis die neue Welt geschaffen wird, der neue Himmel und die neue Erde, sind wir herausgefordert, nach diesem neuen Gebot zu leben. Das ist das Gebot mit der ganz, ganz großen Reichweite. Jetzt sagen wir in gut reformatorischer Weise, dass Gottes Wort die Grundlage ist, der Maßstab, eigentlich für alles. Also das, was Gott sagt, das soll unser Leben bestimmen. Das soll die Vorgaben geben für unser Leben. Das soll die Richtlinien geben. Das soll das Fundament sein. Also nur die Schrift, so haben es die Reformatoren bezeugt, und die ganze Schrift. Also nicht nur so ein bisschen, was wir rausziehen und was uns vielleicht gefällt, sondern die ganze Schrift als Weisung Gottes für unser Leben. Und da zählt jetzt diese Herausforderung zur Liebe mit dazu. Wir stellen sie in diesen großen Rahmen mit hinein. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ging zum Vater. Darüber wäre der gestolpert, der den Text gesucht hätte, auch ohne Kapitelangabe, weil er nicht gewusst hätte, okay, das ist ja ein ganz anderer Vers. Als damals die Sonne aufging über den Hügeln von Judäa, da hat noch keiner gewusst, was am Abend alles sein wird. Am Morgen, als sie mit ihrem Herrn aufstanden, hat noch keiner der Jünger vor Augen gehabt, dass sie ihm am Abend alle verlassen würden. Sie waren mit ganz anderen Fragen beschäftigt. Sie hatten die Frage, wie kriegen wir einen Saal, wo wir 13 Leute miteinander das Passafest feiern können, weil Jerusalem übervölkert war. Passafest, dieses große Fest der Juden bis heute, der Höhepunkt des Jahres, wo gefeiert wird die Befreiung aus der KZ-Herrschaft der Ägypter. Gott hat dieses Fest eingeführt als Denkanstoß. Vergesst das nicht. Ihr seid befreite Leute. Lebt in dieser Freiheit und lasst euch nicht wieder neu einkästeln. Und interessant, wie es dann heißt, und wie sehr hat mich danach gesehnt, mit euch das Passafest zu essen, bevor ich leiden muss, so hat es Jesus gesagt. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, wie es da bei den Jüngern die Jalousien runtergegangen sind. Weil Leiden, das war nie in ihrem Interesse gewesen. Obwohl Jesus immer wieder darauf hingewiesen hat, dass er dazu in dieser Welt gekommen ist, um für uns zu sterben, sein Leben für uns dran zu geben, haben es die Jünger immer weggeschoben. Und das war ja auch so leicht, gell? Jesus hat Blinde sehend gemacht, Lahme gehend gemacht, er hat Menschen, die von dämonischen Mächten befallen waren, befreit, er hat sogar Tote auferweckt. Und dann war gerade noch der große Einzug in Jerusalem gewesen, wo ganz Jerusalem aus den Fugen geraten ist, in Freude darüber, dass Jesus kommt. Und jetzt über das Leiden. Und dann heißt es an diesem ersten Vers, wie er die Seinen geliebt hat in der Welt, so hatte er sie lieb bis ans Ende. Das bewegt mich sehr an diesem Bibeltext. Die Leute, von denen heißt, dass sie die Seinen sind, die er geliebt hat, das sind Leute, die sich alle zutrauen, ihn zu verraten. Und das sind Leute, die alle von ihm davonlaufen, als es brenzlig wird. Und er liebt sie trotzdem. Und das ist für mich das Evangelium in diesem Bibeltext. Das ist doch der gleiche Herr, der mich liebt. Trotz allem und mit allem, der in das Herz hineinsieht, mit allen Abgründen und trotzdem sich nicht verzweifelt zurückzieht, sondern die Arme ausbreitet und einlädt zu ihm. Die letzte große Unterrichtslektion, die Jesus seinen Jüngern gibt, heißt Liebe. Er stand auf vom Tisch, legte den Mantel ab, fing an, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie abzutrocknen. Das, was Jesus praktiziert, ist Demut, also den Mut zu dienen, die Freiheit, als der Herr über allen ist, für alle zum Diener zu werden. Die größte Person der Weltgeschichte beugt sich ganz hinunter und wird zum Diener für seine Leute. Er wäscht dem Hitzkopf Johannes, dem Dickschädel Petrus und den anderen Wirrköpfen unter den Jüngern nicht den Kopf, was man sich hätte vorstellen können, sondern er beugt sich hinunter und wäscht ihnen die Füße. Und als Jesus zu Petrus kommt, da wehrt er ab. Das passt doch nicht. Doch nicht du mir, wenn überhaupt, dann müsste ich dir die Füße waschen. Du, der du vom Himmel kommst. Und Jesus sagt, lass mich machen. Sonst hast du keinen Teil an mir. Lass mich dir dienen. Und die Frage, die dieser Bibeltext uns jeden von uns mitgibt, ist, lässt du dir von Jesus dienen? Lässt du dir den Schmutz deines Lebens abwaschen? Lässt du dir seine Güte gefallen? Lässt du es zu, dass er dir das Gute tut? Er, der Herr aller Herren, der König aller Könige, der, für den nicht die Sünde das Hauptthema ist, sondern das Hauptthema seines Lebens ist die Barmherzigkeit, ist die Gnade. Und das Ringen drum, wie können wir unsere Schuld wegbekommen? Wie können wir heil werden? Als Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, seine Oberkleider wieder angezogen hatte, da sagt er ihnen, versteht ihr, was ich euch getan habe? Und interessanterweise, da fällt selbst dem Petrus nichts ein. Petrus ist immer der, der mit seinem Wort ein bisschen schneller ist als denken, manchmal auch, also der immer der Erste ist, aber da fällt ihm nichts mehr ein. Und ganz ehrlich, das ist auch so unbegreiflich. Der König aller Könige, der aus dem Himmel kommt, beschäftigt sich mit dem Dreck seiner Leute, dass die heil werden und dass sie rein werden. Allerdings wäre Staunen zu wenig. Staunen wäre viel zu wenig, weil Jesus will nicht nur Bewunderer, sondern er will Nachfolger. Er will nicht, dass wir darüber nachdenken, sondern dass wir es nachmachen. Er gibt uns das Copyright dafür, oder besser gesagt den Copy-Auftrag, dass wir das tun, was er getan hat. Ihr nennt mich Lehrer und Herr und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe. Und das ist die große Herausforderung für uns Jesus-Leute. Wir sind nicht berufen, den anderen Kopf zu waschen. Den Kopf waschen kann man von oben herab. Wir sind herausgefordert, die Füße zu waschen. Und die Füße waschen kann man nur, wenn man sich unter den anderen stellt. Und wenn es einem drum geht, dass ihm geholfen wird, ganz egal, woher der Dreck kommt, der ihn beschwert. Liebe in Aktion ist gefragt. Liebe in Aktion, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Selig seid ihr, wenn ihr es tut, so sagt Jesus. Selig seid ihr, glücklich seid ihr, wenn ihr bereit seid, anderen den Dienst der Liebe zu tun. Wir denken eher, okay, was heißt schon glücklich? Wer sich unter den anderen stellt, wer den anderen dient, der ist in unserer Gesellschaft eher der Depp. Aber im Reich Gottes gelten andere Maßstäbe. Deswegen sagt Jesus, glücklich ist der, glücklich zu preisen. Herzlichen Glückwunsch, wenn du mitmachst bei der Aktion der Liebe. Und genau da setzt Jesus jetzt nochmal ein. Zwischen dieser Fußwaschung und seinem letzten großen Gebot ist das Abendmahl und dann die Entlarvung des Judas als Verräter. Und dann heißt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Das hat mich bewegt. Bevor Jesus die größte Tat überhaupt tut, bevor er für die Welt ans Kreuz geht, bevor er den Fluch der Sünde bricht, davor gibt er seinen Leuten den Auftrag, das besondere Gebot der Liebe. Wir sind unvorstellbar geliebt und herausgefordert zur Liebe, damit andere Jesus erkennen, damit andere zu ihm finden. Und jetzt kann man natürlich fragen, ja, wie ist es mit dem neuen Gebot? Also diese Grundkonfiguration, die gab es schon 1400 Jahre vorher. Dieser Aufruf, den Nächsten zu lieben und Gott über allem zu lieben, mit allem. Ich will euch schnell erzählen, Rachel hat uns das geschrieben, sie war mit der Samia im Krankenhaus oder beim Arzt wegen einer Blasenentzündung und dann war es abends, sie hat sie ins Bett gebracht, das Licht war schon aus und dann hat die Samia gesagt, ich war heute echt tapfer, gell Mama? Ich habe das Essen im Kindergarten gegessen, ich habe den Arzt nicht geweint, ich habe im Kindergarten nicht geweint, ich habe die Medizin genommen auf einen Schluck. Ach, ich liebe mich einfach. Ach, das ist ja typisch Kind, oder? Ach, ich liebe mich einfach. Aber falsch ist es nicht. Überhaupt nicht. Weil wie soll ich den Nächsten lieben, wie mich selbst, wenn ich mich nicht liebe? Wenn ich nicht ein Ja sage, auch zu der Beschränktheit meines Lebens? wie soll ich denn dann den Nächsten lieben? Aber jetzt geht es um dieses neue Gebot. Was ist neu an diesem Gebot? Und ich glaube, es ist diese eine kleine Aussage, wie ich euch geliebt habe. Hier geht es nicht um die Liebe zu jedermann, sondern hier geht es um die Liebe der Jesus-Jünger zueinander. Jesus hat nicht eine lange Liste gegeben. Der große Bibelausleger Schlatter, der hat es so gesagt, er gab ihnen keine Vorschrift für ihre Lehre und keine Verfassung für die Kirche, die sie gründen, und keine Gesetzgebung, die ihnen ihr Handeln vorschrieb. Mit einem einzigen Gebot sagte er ihnen, was er von ihnen will. Einander lieben. Das ist das, was im Lehrplan Gottes ganz oben steht. Einander lieben wie Jesus. Und interessanterweise finden wir diese Aussage immer wieder im Neuen Testament. Lieben, wie der Christus geliebt hat. Nehmt einander an, wie der Christus euch angenommen hat. Und lebt, wie er gelebt hat. So im ersten Johannesbrief. Jesus lieben, also ohne Vorbehalte, auch da, wo wir nichts Liebeswürdiges finden, auch da, wo bedingungslose Liebe gefragt ist. Jesus' Liebesbeweis hat sich ja nicht darin erschöpft, dass er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, sondern dass er am Kreuz für alle gestorben ist und die Arme ausgebreitet hat, einladen für alle, dass jeder heil werden kann. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Der Erweckungsprediger Schrenk hat es mal so gesagt, ach, wie liebesbedürftig ist die Welt. Und wie ist aller Dienst und alles Wirken für den Herrn so kraftlos ohne Jesu Liebe. Wenn wir seufzen über Zerrissenheit der Kirche, über Mangel an Einheit, so ist es ein Seufzen über Mangel an Liebe. Ja, das ist die Herausforderung für uns als Jesus-Leute. Der uns geliebt hat, der nimmt uns ganz ernst. Er traut uns zu, dass wir lieb haben, dass wir zu Liebhaber der anderen werden. Und dann geht es um diese große missionarische Komponente. Deswegen ist es so wichtig, dass Gemeinde Jesu von der Liebe geprägt wird. Weil daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es ist ja interessant, wir können das jetzt nicht mehr so richtig durchgehen, aber jetzt tippen wir es einfach bloß mal an. Es gab in der Christenheit ganz unterschiedliche Zeichen, Symbole, die ihnen wichtig waren. Zeichen, Kennzeichen ihres Glaubens. Ganz früh das Christus-Monogramm. Christus ist unser Herr. Ganz früh in den Katakomben die Zeichnung mit dem guten Hirten, der sein Schaf trägt. Dann, was wir kennen, vorne habe ich auch ein Auto gesehen, das auch diesen Christenfisch drauf hatte. Ja, das Zeichen der frühen Christen, das sie in der Verfolgung gehabt haben. Und dann der Hahn auf vielen Kirchen, das Ankerkreuz. In unserer Bewegung gab es manchmal auch so, dass man getan hat, als ob die Haarlänge und der Rock und sowas ein Zeichen des Christseins waren. Das war ein bisschen verschoben, aber es braucht diese Zeichen. Allerdings, das eigentliche Zeichen sind nicht äußere Sachen. Das eigentliche Zeichen ist gelebte Liebe. Das ist interessant, lade ich euch ein zum Bibelstudium mal, dass sich das so richtig quer durchzieht. Besonders bei Johannes. Johannes 15 spricht er nochmal davon, dass in den Abschiedsreden Jesu, also dass er das als letztes Testament nochmal seinen Leuten gibt, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Und in den Johannesbriefen, die später geschrieben worden sind, sagt er, ich gebe euch jetzt nicht nochmal was Neues, sondern das neue Gebot gilt. da dabei soll es bleiben. Und ich habe jetzt eine Geschichte gefunden, die mir sehr gefallen hat. Der Kirchenvater Hieronymus hat in einem seiner Kommentare über einen Paulusbrief erzählt von diesem Apostel Johannes, wie der ganz, ganz alt war und am Schluss von seinen Jüngern in den Versammlungssaal getragen werden musste. Und dann hat er immer nur ein Thema gesagt: Kinder, liebt einander. Und seine Jünger, die haben gesagt: Hey, warum sagst du das dauernd? Langsam geht uns das auf den Keks. Also das haben wir jetzt schon so oft von dir gehört. Und dann hat er gesagt: Ja, aber das ist der Auftrag, den uns unser Herr gegeben hat. Der Auftrag, den unser Herr uns gegeben hat, der uns ganz fordert. In unserem Denken, in unserem Reden und in unserem Tun. Wie denke ich über meine Geschwister? Wie rede ich mit ihnen? Aber dann vor allen Dingen, wie rede ich über sie, wenn sie nicht da sind? Und was tue ich? Doch, ich finde, das ist einer der Bibeltexte, die uns ganz, ganz herausfordert. Und wir packen jetzt einfach zusammen, was wichtig ist. Ich will lieben wie er. Den Vorsatz, den kann keiner für den anderen packen. Das kann nur jeder für sich selber sagen. Nachdem er diesen Bibeltext gehört hat, zu sagen: Ja, Herr, ich bin unendlich geliebt von dir. Und ich will lieben wie du. Und es ist offensichtlich, ich brauche die anderen, die mir helfen. Das ist ja auch so. Gott hat uns die anderen als Mut und Mundermacher unseres Glaubens dazugegeben. Gemeinde ist sowas wie ein Trainingslager für angehende Liebesprofis. Ein Hauskreis, das ist sowas wie ein Fitnesscenter für die Liebesmuskeln. Und der Gottesdienst ist sowas wie das Ermutigungstreffen für liebesbedürftige Liebhaber. Wir brauchen einander. Die ermutigen, die korrigieren, die trösten und die auf Jesus hinweisen. Und wir brauchen vor allen Dingen Vergebung. Vergebung, wo wir an der Liebe schuldig werden. Das hat mich an diesem Bibeltext nochmal so bewegt. Direkt danach kommt die Geschichte von Petrus. Petrus, der Jesus über alles lieben will. Der sagt: Ich bin bereit, mein Leben für dich zu geben. Und wo der große Vorsatz so in die Binsen geht und er zum Verleugner wird. Und gerade dann erfährt: Die Liebe Jesu lässt mich nicht los. Was bin ich froh, dass das gilt. Über all unserem Versagen, die Liebe Jesu lässt uns nicht los und wird zum Kennzeichen für andere. Hans-Peter Reuer hat die Herausforderung des Glaubens mal, finde ich, sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt: Für die meisten Menschen sind lebendige Christen die einzige Bibel, die noch gelesen wird. Das ist schon herausfordernd, oder? Wenn ihr an eure Nachbarn denkt, wer von denen liest noch Bibel? Aber sie sehen, wie wir Christen miteinander umgehen. Deswegen glaube ich, stimmt das. Für viele Menschen sind wir das, was noch gelesen wird. Und wenn wir es zusammenfassen, wir sind unvorstellbar geliebt. Das darf man sich immer wieder neu bewusst machen. Und letztendlich erfassen werden wir es nie. Wir sind unvorstellbar geliebt und beauftragt zu lieben. Zu lieben, damit andere Jesus kennen. Amen.